Happy Shooting, Folge 215, Linktick. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Wir sind übrigens korrigiert worden. Ich habe doch letzte Show gesagt, irgendwie das Audio so ähnlich ist das Licht so ähnlich ist.
Ja, die Physiknachhilfe.
Wie Audio, wie auch immer. Ja, also, und da haben wir dann ja ein Feedback gekriegt hier, dass kleine Physiknachhilfestunde für Chris oder Boris. Schallwellen unterscheiden sich nicht in der Frequenz von elektromagnetischen Wellen, Licht, sondern in der Oszillationsrichtung. Schallwellen schwingen in ihrer Bewegungsrichtung und benötigen Materie zur Fortpflanzung. Darum ist es im Weltall still. Sorry, Star Wars und Co. schwindeln. Lichtwellen schwingen senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung wie ein Sinus und benötigen kein Transportmedium.
Nun wissen wir also,
was sie waren, Kommentar.
Ja, wie war das mit den Transversal-Longitudinalwellen und so, ne?
Ja, genau.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Wobei, Moment, Licht ist doch eh hier. Licht, Teilchen, Welle, Dualität und so. Kommt mir doch nicht so mit. Licht ist eine Welle, Licht ist Teilchen. So.
Egal. Wir sind jedenfalls ein Audio-Podcast.
Stimmt. Und wir machen, das müssten jetzt Longitudinalwellen sein. Oder was machen wir für Wellen jetzt?
Wir machen jetzt gar keine Welle. Ich drücke jetzt hier mal gleich auf Start.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Hey. Super. Ja. Mensch, aus dir wird noch was, Chris.
Ey, mach mal eine Welle hier. Nee, mach mal keine Welle hier. Schalldruck.
Voll die Welle. Ja, Leute, was wir auch immer für Wellen machen, das dürft ihr euch aussuchen. Hauptsache, es macht uns allen Spaß, oder, Chris?
Moment, ich twitter noch kurz. Wir nehmen auf. Doppelpunkt.
Habe ich dich wieder kalt erwischt. Ich würde sagen, wir machen heute mal gar nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Und zwar mit den Themen der heutigen Sendung. Denn was ihr hört, ist ja ein Fotopodcast. Jetzt fange ich doch wieder lang an, ne? Ah, ich kann es nicht lassen. Wir sind nämlich ein Fotopodcast mit Boris und Chris. Mir gegenüber sitzt ungefähr knappe 5 Autostunden entfernt der Chris.
Knappe? Na doch, nee, zu dir sind es ungefähr 5. Ja, das stimmt.
So ungefähr, ne? Manchmal ein bisschen mehr, wenn der Verkehr dicht ist. Ja, und ich sitze hier in einer anderen Richtung entfernt. Ich bin der Boris. Ja, wir machen einen Fotopodcast, wir wollen über Fotografie reden, ihr hört uns zu, ihr probiert vieles aus und heute geht's um Themen, die ihr uns wieder geschickt habt, nämlich
zum Beispiel Thema Schärfentiefe beim Crop gegenüber dem Vollformat
oder blaue Stunde und Weißabgleich.
Ja, wir würfeln mal wieder.
Es geht um ein Everest Track Live Map, wie das wohl geklappt hat.
Jo, dann hat Jens uns was geschickt zum Thema Steadicam-Ersatz.
Bracketing, was das ist und wofür?
3D-Fotos, und zwar welche, die 150 Jahre alt sind. Klasse Thema.
Intervalometer für Sony.
Hightech zum selber basteln.
Dann geht es um Campilots und fliegende Kameras.
Ja, und wie immer fangen wir die Sendung an mit den üblichen Verdächtigen, also...
Das war jetzt fast wie bei Sendung mit der Maus, fand ich. Jetzt war nur noch irgendwie, das war Deutsch.
Genau, das war rückwärts. Los.
Warte, er macht noch ein Foto. Moment. Geil. Ich glaube, das hat's verraten. Also,
ich weiß nicht. Nee, weißt du, das Ding ist ja, viele unserer Hörer sind ja gar nicht alt genug, um dieses Ding noch zu kennen.
Das könnte auch passieren. Oder es sind Leute, die sagen, weiß ich, das war scheiße, welche war es denn? Das geht mir ja auch oft so.
Ja, denn, machen wir uns zur Abwechslung mal mit einem Audiokommentar an.
Ja.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Frankie, bei Twitter auch unter BorderApp unterwegs. Ich bin heute über eine lustige Geschichte gestolpert, die eigentlich eher was mit Filmaufnahmen zu tun hat, anstatt mit Fotografie. Dennoch dachte ich, das ist vielleicht für den Happy Shooty Podcast mal ganz interessant. Und zwar geht es um das Thema Campilots. Das sind zwei Typen, die ein interessantes Konzept entwickelt haben mit einem ferngesteuerten Helikopter und einer Canon EOS 5D Mark II Kamera, Videoaufnahmen zu produzieren, die sehr interessante und außergewöhnliche Blickwinkel liefern. Viele von den Dingen, die die beiden machen, werden in Werbevideos verwendet. Was mich da besonders fasziniert hat, war allerdings Aufnahmen aus dem Vatikan, und zwar aus der Sixtinischen Kapelle. Wer schon mal da war, der wird sicherlich auch genauso wie ich fasziniert davon sein, was man mit diesem Gerät alles machen kann. Vor allem, dass es halt auch für sehr sensible Räume gedacht ist, den man dieses Gerät nutzen kann. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal bei Happy Shooting vorstellen. Die Internetadresse ist www.campilots.com. Campilots mit C-A-M-P-I-L-O-T-S geschrieben. Und ja, ansonsten freue mich auf die nächsten Happy Shooting Ausgaben. Bleibt dabei, haut rein, weiter so in diesem Stil. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. 3, 2, 1, Happy Shooting.
Du, machen wir gerne, ne?
Jo. Ist nicht so ganz so einmalig, wie das jetzt klingt. Also es gibt einige so Services, die das machen. Also die Kameras an die an Helikopter und so Sachen dranhängen. Was ich ja, also wobei das nicht leicht ist. Also Helikopterfliegen muss er wirklich erstmal lernen. Ich habe das ja auch mal probiert, schon mit so einem Modellteil. Das ist höllisch schwer.
Ja. Ich weiß nicht, hast du mal geguckt auf der Seite? Ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, ob das ein normaler Helikopter ist oder ob die da irgendwas anderes gemacht haben. Weil mich wundert das, dass die mit einem Helikopter in der Sixtinischen Kirche rumschwirren dürfen. Aber also man kann ja auch Schaden damit anrichten, nicht wahr?
Ja, das ist so eine Art, ja, du kennst du diese Quadrocopter und diese Oktocopter, die es mittlerweile gibt?
Die kenne ich, ja. Die sind ja teilweise geschützt mit so einem Ring um den Rotor.
Ja, was die da haben, ich sehe es zumindest hier auf einem Bild, ist sowas, das sieht so ähnlich aus vom Konzept her, nur dass es eben drei Arme sind und am Ende des Armes sind oben und unten jeweils ein Rotor, also sechs Rotoren.
Mhm.
Und ja, das kann natürlich sowas von dem Gewicht so einer 5D Mark II ganz gut tragen und ist wahrscheinlich auch nicht ganz so empfindlich gegenüber anderen Sachen. Da gehört natürlich eine elektronische Steuerung dazu und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass man das entsprechend mit entsprechenden Schutzkäfigen auch noch ein bisschen abholzen kann. Also das ist auch so diese Geschichte. Also ein richtiger normaler Helikopter, das ist für eine Sixtinische Kapelle, glaube ich, ein No-No. Das ist zu gefährlich. aber so ein Teil, also ich wünsche mir ja schon mal irgendwie so ein Quattro oder sogar ein Octocoupler dann mal. Aber Copter, nicht Coppler. Copter. Aber die sind nicht wirklich günstig.
Aber die fliegen doch fast von alleine. Flieg doch mal einen richtig schönen Helikopter.
Aber damit kannst du halt dann auch entsprechend ruhiger fliegen und wenn du dann noch irgendwie eine Möglichkeit hast, das Ganze noch irgendwie gyroskopisch aufzuhängen.
Du kennst doch bestimmt noch von früher diese Weihnachtsserie Patrick Parker.
Ja.
Die fing irgendwie auch an. Da hatte er so eine Videokamera, so eine VHS-Kamera unter so einen ferngesteuerten Helikopter geklemmt und ist damit über die Fjorde gedonnert. Da war ich früher immer neidisch drauf.
Ja. Nee, also irgendwie, das wäre toll, aber ich glaube, das lohnt sich ja wirklich nur, sich sowas zu kaufen, wenn man das businesstechnisch betreibt und damit Geld verdient.
Ja, ja. Oder man hat halt viel Spaß dran. Wir haben früher auch Flugzeuge gebaut und die dann geschrottet, weil wir nicht fliegen konnten. Also fliegen schon, aber landen war schwierig.
Stimmt, das mit Fliegen ist total einfach. Und Helikopter auch. Der Christian schreibt uns: Hallo ihr zwei, wer wollte nicht immer schon mal eine fette Kamera für kleines Geld haben? Wer ziemlich gelenkige und geschickte Finger hat, kann sich diese Kamera ganz einfach selber bauen.
Hey.
Gut, die Funktionalität ist ein wenig eingeschränkt, aber man kann trotzdem damit fett angeben. hat er wohin gelinkt? Das ist eine Seite, auf der geht es um das selber Basteln von Kameras aus Papier.
Papierflieger, also Kameras natürlich, ja.
Ja, also da siehst du dann, sieht man dann Bilder von, ja, so einer Canon D1 und irgendwelchen anderen Kameras, dicke, fette Objektive, 5D Mark II und was weiß ich alles. Eben alles aus Papier nachgebaut, aber bedrucktes Papier. Also das ist dann so, ich sag mal, aus 3 Meter Entfernung wird es wahrscheinlich schon recht echt aussehen auf den ersten Blick.
Nach dem Chlorigami jetzt also das Kameragami.
Wobei, ich würde mal behaupten, wenn man das Ding lichtdicht bekommt, vorne ein kleines Pinhole reinmacht.
Ach, meinst du eine Lochkamera draus bauen?
Hab eine Lochkamera, eine 1D Mark. 1D Mark 2 Lochkamera.
Warum eigentlich nicht, oder?
Ich habe gestern eine Lochkamera gebaut, mal wieder. Das war ein richtig schönes Projekt mit einem befreundeten Schreiner zusammen. Haben wir mal so richtig uns ausgetobt. 2 Stunden lang richtig hübsches Ding gemacht. Nur so, ne?
Ja.
Und zwar Großformat. Moment, wichtig, Großformat.
Eine Großformat-Lochkamera.
Eine Großformat-Lochkamera und zwar mit einer Rückseite.
Wie groß?
Ja, so das, was man so normalerweise 4x5 Zoll oder
okay.
9x12 Zentimeter.
Also du hast jetzt nicht irgendwie die Zweiraumkamera als Lochkamera nachgekonstruiert oder so.
Ich habe ja nicht ganz Großkamera gesagt. Also okay. Nicht ganz Großformat, sondern Großformat.
Nee, ja, Schreiner also weiß man nicht. Irgendwo noch eine Wand eingezogen im Studio, kleines Loch eingemacht.
Nicht ganz, nee. Aber die dann so konstruiert, dass sie für das internationale Rückteil passt. Also das, was man so, also Großformatfotografen kennen das. Es gibt eben so ein standardisiertes Rückteil, wo man dann die Filmkassetten drauf tut. Die passen da dran oder so eine Mattscheibe passt da dran oder ein Polaroid-Rückteil passt da dran. Und jetzt hat diese Lochkamera eben so eine Rückwand, dass diese internationalen Rückteile dran passen. Das heißt, du kannst jetzt als Großformatfotograf einfach mal deine Filmkassetten neben Film reintun und dann mit dieser Lochkamera losziehen und dann eben Film wechseln, aber das Ganze im 4x5 Zoll oder 9x12 Zentimeter Großformat.
Witzig.
Also es ist schon, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Bin mal gespannt. Vielleicht bauen wir da ein paar mehr davon. Mal schauen, ob es einen Markt gibt. Man wird sehen, aber richtig schön, schön wertig und so. Also hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Ich meine, wer eine echte Marquardt haben will, ne?
Eine echte Marquardt, genau.
Ja, wer weiß.
Ich habe noch keine Ahnung.
Das ist alles, klingt doch gut.
Das ist alles erstmal im Prototypenstadium und wir basteln noch und haben Spaß damit. Was ich dabei übrigens auch gelernt habe, kennst du den Schwarzschild-Effekt?
Ja.
Das bei Filmen?
Wenn er länger belichtet wird, dann wird er unempfindlicher.
Genau, bei Langzeitbelichtungen heißt es halt doppelt so viel Licht oder doppelt so hell. Das Bild heißt bei analog nicht unbedingt doppelt so lang belichten, sondern manchmal mehr, weil eben die Empfindlichkeit abnimmt. Das ist je nach Film, kann das im Minutenbereich passieren, manchmal auch schon im Sekundenbereich. Und ich habe das getestet gestern Abend mit dem Polaroid-Back, mit einem, ja, so einem Fuji-Trennfilm, der hat 100 ISO. Und die Bilder kamen alle völlig unterbelichtet raus, weil ich halt irgendwie fünf Minuten belichten musste im Innenraum mit dem Ding. Und dann habe ich irgendwann nachgelesen und habe tatsächlich herausgefunden, dass der Fuji 100 F100C heißt ja, glaube ich, dieser Trennbildfilm, dass der ja einen ziemlich heftigen Schwarzschild-Effekt hat. Und zwar irgendwie nach, ich glaube, 100 Sekunden Belichtung hat er schon 3 Blenden weniger, als man denkt.
Oha, okay. Ja.
Also das war einfach irgendwie, der ist halt für Langzeitbelichtung einfach nicht geeignet, Punkt. Das war so eine Erkenntnis, nachdem ich, aber ich habe immerhin auf dem Bild so viel sehen können, um zu sehen, A, die Kamera ist A, lichtdicht, B, funktioniert und C, das 0,3 mm Loch macht sogar relativ scharfe Bilder.
Tja. Nicht schlecht.
Das wird jetzt mal bei Tageslicht getestet.
Genau, da wollen wir aber auch bald was von sehen dann.
Ja. Ah ja, mal gucken. Ich denke, ich werde da schon irgendwann bald mal was drüber bloggen. Das ist schon ein spannendes Projekt.
Auf jeden Fall.
Nur gut.
Ja, noch ein spannendes Projekt. Genau, von Eugen.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Eugen. Mir war ein bisschen langweilig, weil ich eure ganzen Sendungen alle schon durch habe. Dann ist mir eingefallen, dass ich die ersten 20 Folgen noch gar nicht gehört habe, die ihr gemacht habt. So höre ich mir jetzt gerade eure Podcast-Happy-Shooting-Anfänge an. Bin gerade bei der Folge Nummer 12 gelandet und da geht es um Intervalometer. Ein kleiner Tipp von mir für die Sony und Minolta-User, falls es irgendjemand noch nicht kennt, im sonyuserforum.de müsste das, glaube ich, sein. Da gibt es irgendwo einen Link, kann man einfach mal suchen, nach einem Palm-Intervalometer. Man kann nämlich aus einem uralten Monochrom-Display Palm mit einer kleinen Kabellötanleitung sich etwas zusammenbasteln. Da kann man seinen alten Palm an seine Sony oder Minolta Digital Spielreflex dran klemmen und kann seinen Palm als Intervalometer benutzen. Und wirklich auch ziemlich gut mit vielen Funktionen, mit HDR, sprich 3 Aufnahmen mit verschiedenen mit verschiedenen Belichtungsstufen und so weiter. Also es sieht schon ganz nett aus. Das Ganze läuft über ein Palm-App, über so eine kleine Software, und dort kann man das dann alles einstellen. Okay, das war's von mir für heute. 3, 2, 1, happy shooting!
Uhu. Ich hatte auch mal einen Palm.
Ich wollte immer einen, aber hatte nie einen.
Also es war damals dieser Palm, ich glaube 3, dieser beige-graues Plastik mit schwarz-weiß an Dingen und so. Und das war ja wirklich so das Geilste auf der Welt, das Teil.
Ich hatte dann gleich einen Pocket-PC.
Das war zu der Zeit, als dann irgendwann, kurz bevor dann irgendwie alle LCDs farbig wurden, und ich fand es total scheiße, weil das Schwarz-Weiß hat mir vollkommen ausgereicht.
Ja. Nur vor allen Dingen hat er lang gehalten.
Ja, gute Batterielaufzeit. Und
so diese ersten Farbdinger, die waren ja echt relativ schnell alle.
Ja, und man konnte Software drauf installieren und so. Und
ach, die gute alte Zeit, nicht wahr?
Manchmal ist die gute alte Zeit auch voll scheiße. Also ich finde mein iPhone auch geil, ne?
Ja, doch, da kann man nicht meckern, auf jeden Fall. Du, der Michael hat einen Linktick. Linktick. Ich kann es auch nicht ändern. Und einen Linktipp hat er auch geschickt. Er schreibt nämlich: Hallo zusammen, ich habe einen Linktipp für euch.
Ja. Ganz ruhig, atmen. Moment, ganz langsam. Dann lese ich das jetzt mal vor.
Nee, das ist purer Sauerstoff. Nee, ich kann das. Es ist nur Sauerstoffmangel. Das ist alles in Ordnung. Er schreibt: Hallo zusammen. Ich habe einen Linktipp für euch. Es geht schon wieder. Es handelt sich um einen Artikel über 150 Jahre alte Fotografien aus Japan.
Ich sehe ein neues T-Shirt am Horizont. Soll ich vielleicht doch mal? Also, es handelt sich um einen Artikel über 150 Jahre alte Fotografien aus Japan. Darunter bereits einige stereoskopische 3D-Aufnahmen. Man sollte sich aber nicht nur die Fotos selbst, sondern auch den Artikel über deren Entstehung anschauen. Sehr lesenswert. Ja, bist du wieder da?
Ja, total klasse.
Man darf dir einfach kein Alkohol vor der Sendung geben. Das geht nicht gut.
Man hätte mir vielleicht welches geben sollen.
Wir linken da jetzt auf jeden Fall mal hin. Schaut euch an. 150 Jahre alte Fotos aus Japan. Ich finde das ein richtig geiles Projekt.
Ja, ich habe mir die vorhin angeguckt. Und das sind die 3D-Fotos, die sind so im Parallelblickverfahren, werden die dargestellt. Also sind zwei Aufnahmen, die sieht man nebeneinander am Monitor. Und wenn man die halt dann sehen will in 3D, dann müsst ihr halt so auf den Monitor gucken, dass ihr quasi durch den Monitor durchguckt, sodass halt jedes Auge genau auf ein Foto drauf guckt, und dann seht ihr quasi vor euch drei unscharfe Bilder, so als wenn man halt zu viel Alkohol getrunken hat. Da seht ihr links und rechts und eben in der Mitte ein Bild, und dann müsst ihr halt versuchen, die Blickrichtung, also den Fokuspunkt hinter dem Monitor beizubehalten, aber zu konvergieren auf dieses mittlere Bild.
Wenn du das so erklärst, dann kann dann, das keiner. Also erinnert ihr euch an diese Bilder, die man so in den,
ich fand das gut,
90er Jahren gab es die, glaube ich, da mal irgendwie so 1-2 Jahre lang, diese Teile, wo man diese nur so bunten Punkte auf dem Bild hatte, und hat man auch so quasi durchs Bild durchgeguckt, und dann kam plötzlich irgendwas Dreidimensionales aus der Buchseite raus. So funktioniert das. Einfach mal probieren. Wer es nicht hinkriegt, ey, macht euch nichts draus. Ich kenne genug Leute, die es auch nicht können. Also.
Ja, also ich kann das normalerweise auch nicht so super gut, aber bei denen hat es eigentlich relativ schnell geklappt. Man muss dann unter Umständen mal ein bisschen mit dem Abstand zum Monitor spielen.
Nicht zu nahe, das ist das Geheimnis. Genau. Wer zu nahe ist, der kriegt das nämlich dann irgendwie gar nicht. Nee, ist aber spannend. So, jetzt... ja, jetzt bist du wieder redefähig.
Wir haben eigentlich jetzt das hier, ne?
So.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, ich bin so ein fröhlicher Mensch. Und das Schöne ist, deswegen heißen wir ja auch Happy Shooting, dass wir auch fröhliche Partner haben, nämlich Enjoy Your Camera. Die machen nämlich hier alles mit und helfen dem Ganzen hier ein bisschen am Leben zu bleiben. Und euch helfen sie auch, nämlich indem sie euch 5% auf alles geben. Und das findet ihr heraus, wenn ihr auf enjoyyourkamera.com/happyshooting geht. So, genau. Und diesmal habe ich wieder einen Strappen für euch. Einen Kamerastrappen. Und zwar diesmal eigentlich einen relativ unspektakulären, also einen ganz normalen Kameragurt. Aber so ganz normal ist er dann doch wieder nicht. Normaler Kameragurt, so diese mitgelieferten und auch viele, die man so nachkauft, sind stinknormale Gurte, die halt von unten bis oben einfach ja durchgehender Gurt eben sind, kennt ihr. Und wenn man die auf der Schulter liegen hat, dann schnüren die so ein bisschen. Und da gibt's ja nun alle möglichen Varianten von Gurten, die halt ein breiteres Schulterpolster haben und so weiter. Und so auch dieser hier, das ist der Tracking-Kamera-Gurt oder Tracking-Camera-Strap, wie er hier im Original heißt. Der ist ergonomisch geformt, das heißt dieses Polster, was über Schulter oder um den Nacken liegt, weil ihr könnt ihn als Nacken- oder auch als Schultergurt benutzen, das ist geformt, so ein bisschen gebogen, wie so eine Mondsichel oder ein Bumerang, wenn man so will. Wenn ich den hier so vor mir mal ausbreite, sieht er eigentlich aus wie ein Bumerang. Ja, und an jeder Seite geht dann halt dieser Nylonstrappen ab. Also damit liegt das Teil schon mal wirklich relativ angenehm auf der Schulter, fand ich, oder auch um den Hals. Schnürt nicht so stark, bis gar nicht. Hängt jetzt davon ab, wie schwer Kamera und Objektiv da dran sind. Ganz schön gemacht. Und an den Strappen unten, an dem Ende, da ist ein Schnellverschluss dran. Das heißt, die Kamera kriegt man auch schnell vom Schnellverschluss wieder ab. Und diese Schnellverschlussstücke, die kriegt man um die Kamera rum, so wie ich das letztes Mal bei der Handschlaufe erklärt habe. Also die muss man, diese kleinen Stücke, da ist auch eine Schlaufe dran und die muss man eben doppellagig durch diese Kameraöse ziehen. Das geht ein bisschen schwer bei vielen Kameras, aber es geht. Und dann eben einmal um sich selbst wickeln. Also das
hält es dann aber auch umso bombenfest.
Das hält bombenfest. Also das rutscht nicht aus Versehen mal raus, weil man es falsch eingewickelt hat oder sowas. Das hält dann halt einfach. Ja, und man kriegt sie eben leicht wieder ab. Das ist dieses Interessante an diesem Tracking-System. Also da hat Enjoy Your Camera noch mehrere Gurte da auf Lager. Da werde ich auch nächste Woche noch einen vorstellen, der richtig heiß ist.
Also das ist ein richtiges Gurtsystem.
Und das, genau, das ist ein System und du kannst dann zum Beispiel den wir nächste Woche vorstellen, den könntest du zum Beispiel nehmen für größere Strecken und wenn du dann vor Ort bist, dann schnippst du einfach unten die Kamera raus und klemmst sie an diesen Gurt, den ich jetzt hier in der Hand halte, einfach dran und gehst mit leichtem Gepäck weiter. Oder du schnippst es ab und machst es dann an die Handschlaufe dran. Also das ist alles miteinander kompatibel und das ist ganz interessant, finde ich. Weil dann ist man nicht festgelegt auf einen Gurt, sondern man kann dann wechseln, abhängig davon, was man gerade braucht. Auch noch ganz nett hier an diesem Gurt, es sind zwei kleine Täschchen drin, so für Speicherkarten. Einmal auf der linken, einmal auf der rechten Seite. Das heißt, man hat eigentlich immer alles dabei, was man braucht. Oder ihr packt halt auf die eine Seite einen kleinen Akku da rein, auf die andere Seite eben Speicherkarten. Also alles in allem ein richtig schicker und wie ich finde auch praktischer Gurt.
Sehr schön. Wir würfeln wieder übrigens.
Wir würfeln, du würfelst. Würfeln. Oder darf ich diesmal mitwürfeln?
Ich finde, diesmal darfst du alleine würfeln, weil dann musst du nicht so traurig sein.
Echt?
Ja.
Und zwar hast du heute den Eindruck, ich wäre irgendwie traurig?
Ja, schon irgendwie.
Okay.
So ein bisschen, ja.
Nee. Ja, ich klinge so depressiv heute, ich weiß auch nicht.
Oder sind das Lachtränen?
Ja,
wir haben euch gebeten, Kommentare zu hinterlassen auf iTunes zum Happy Shooting Podcast und dem Aufruf. Ich habe gedacht, wir hätten letztes Mal schon irgendwie so die Landschaft abgegrast, aber nein, es sind tatsächlich nochmal 25 Kommentare dazugekommen seit dem 27. Januar. Und der Boris würfelt jetzt mal eine Zahl zwischen 1 und 25. Mit dem 100er Würfel und wenn es nicht klappt, dann würfelt halt nochmal.
Genau.
Und der Gewinner bekommt dann ein E-Book von Benny Rebel zum Thema Bilddesign.
Genau, übrigens auch zur Verfügung gestellt von?
Von Enjoy Your Camera.
Du sagst es. Mhm. 60.
Das ist falsch.
20,
alles klar, dann gehe ich jetzt mal durch. Kundenbewertungen nach neueste Rezensionen. Das ist dann die 10, dann auf der Seite 2 kommen die nächsten 10, das sind 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 von Spoki oder Spoki, S-P-O-K-I, hinterlassen am 28. Januar 2011, da wieder 5 Sterne, gefällt mir. der Fotopodcast. Ihr habt mich mit euren Podcasts, ja, auch TFTTF und Ensonic, zur Fotografie gebracht.
Das ist gut.
Wir sind schuld. Jede Woche so einen informativen, lustigen und lehrreichen Podcast zu produzieren, ist echt toll. Vielen, vielen Dank. Und bitte weiter so. 3, 2, 1, Happy Shooting in the morning. So, so. Ja, nee, danke. Also, Spooky, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Schickt eine E-Mail an chris@happyshooting.de oder info@happyshooting.de. Am liebsten
chris@happyshooting.de.
Dann kriege ich es direkt mit und dann kriegst du das E-Book. Ganz einfach.
Ja, das super. Ist doch richtig
gratuliere.
Cool.
Gratuliere.
Also, danke, enjoyyourcamera.com. Wie gesagt, für euch 5% enjoyyourcamera.com/happyshooting.
Hier lernt man sogar noch Englisch.
Oder ja, was man so dafür hält.
Im Thema. Und zwar, Bo wollte was wissen. Ganz simple, schlichte, einfache Frage. Bracketing, was ist das und wofür?
Ja.
Ja, was ist es? Was, wozu braucht man es? Wann ist es sinnvoll?
Was ist denn überhaupt? Was ist denn, was heißt denn Bracketing? Du bist doch hier dieser Englischlehrer. Was ist denn also, Bracketing?
Bracket ist eine Klammer.
Also das Klammern.
Heißt, man klammert was ein, so von rechts nach links irgendwie. Ich weiß nicht, ob man so direkt übersetzen kann. Im Prinzip ist Bracketing, wenn man einen Parameter der Kamera verändert und mehrere Bilder mit jeweils einem veränderten, mit einer Veränderung dieses Parameters macht. Also es gibt zum Beispiel, kann man das mit dem Weißabgleich machen, White Balance Bracketing, dass man sagt, ich schieße jetzt eins mit etwas wärmer, etwas neutraler und etwas kälter.
Mhm.
Und bekannter ist es allerdings bei der Belichtung. Das kommt ja ursprünglich mal so aus den Filmbereichen, wo man halt keine Vorschau hatte, wo man kein Histogramm hatte, wo man Film fotografiert hat und dann haben viele Profis halt mit Bracketing gearbeitet. Die haben halt dann eben mehrere Bilder geschossen. Eins mit einer halben Blende unten, drunter unter dem Belichtungsmesser, eins mit in der Mitte und eins mit einer halben Blende drüber zum Beispiel.
Mhm.
Also daher kommt's. Und im Digitalen ist Bracketing natürlich immer noch sinnvoll, speziell dann, wenn man wenn man hinterher nicht mehr viel bearbeiten möchte, also die JPEG-Shooter, die sind mit Bracketing vielleicht ganz gut bedient. Oder in Lichtsituationen, wo man sich einfach nicht sicher ist, kann mein Belichtungsmesser das richtig. Außerdem ist es im Digitalen auch schon gar nicht so unwichtig, richtig zu belichten. Also eine Belichtung, mal eine halbe Blende hin und her zu korrigieren, auch mal eine ganze Blende, ist noch machbar im Digitalen, wenn man RAW schießt. Aber irgendwie 4 Blenden was zu korrigieren, dann kriegt man doch so ein paar Probleme.
Mal grob sollte es schon passen. Das wäre schon okay. Am besten passt es auf den Punkt, ja.
Ja, auf den Punkt. Ja, und dann kann man eben zum Beispiel Belichtung Bracketing machen. Das heißt, wir schießen halt verschiedene Belichtungen. Manche Kameras machen das automatisch. Man kann es aber auch durchaus im manuellen Modus einfach von Hand machen. Auch das geht. Also kann man auf ein Stativ und dann einfach mehrere Bilder schießen. Es wird heute ganz gern eingesetzt im HDR-Bereich.
Also, Moment, langsam. Jetzt haben wir also gesagt, Bracketing heißt zwar Klammern, ist aber eigentlich ein bisschen irreführend, zumindest wenn man es direkt übersetzt, sondern meint eine Serienaufnahme, während der ein Parameter verändert wird. Zum Beispiel Belichtungszeit. Das haben wir jetzt erstmal festgehalten. Und wir haben gesagt, das ist sinnvoll im Analogbereich, im JPEG-Bereich oder wenn man sich generell nicht sicher ist, welche Belichtung jetzt die passende ist oder welcher Weißabgleich der passende ist, dass man halt eine Serie schießt. Soweit, so gut. Das ist der eine Anwendungsbereich. Und jetzt kommt aber dieser HDR-Bereich. Das ist doch mal richtig spannend, oder? Weil wenn du jetzt mehrere Belichtungen machst, von einer Unterbelichtung bis zu einer Überbelichtung, dann meint das ja eigentlich eine Unterbelichtung von was eigentlich? Von neutral grau. Das heißt, wenn wir jetzt, also die Kamera sieht ja immer ein Neutralgrau, die versucht immer alles irgendwie auf einen Durchschnittswert zu pushen, so auf so ein 18% Grau. Und das reicht aber nicht immer aus, um in den Schatten noch Zeichnung zu haben, weil die werden dann plötzlich schwarz, und in den Lichtern noch Zeichnung zu haben, weil die werden dann, die fressen aus, die werden einfach rein weiß. Und jetzt kann man ja dahergehen und sagen, okay, dann mache ich eben eine Unterbelichtung. Dann ist das Schwarze eben alles richtig schwarz, aber ich habe noch Zeichnung in den Lichtern. Und ich mache eine Überbelichtung. Dann brennt mir zwar der ganze helle Bereich aus, aber ich habe noch Zeichnung in den Schatten. Richtig?
Ja.
Und denn?
Und dann schmeißt er das in ein Stück Software rein und lass es mal zusammenrechnen.
Und dann kriege ich richtig kitschige Bilder, oder?
Muss nicht sein.
Muss also nicht, ne?
Es gibt schon HDR-Bilder, die oder getonemappte Bilder. Wir hatten ja schon auch, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber. Genau,
also man kann dann Techniken anwenden.
Richtig, man kann also Techniken anwenden, um diesen sehr großen Helligkeitsumfang wieder in den Bereich abzubilden, bei dem dann unsere Bildschirme, Papiere und so weiter das dann auch können. Und ja, da kriegt man dann unter Umständen eben diese, in Anführungszeichen, man nennt sie so HDR-Bilder. Die gibt's in schön und die gibt's in kitschig.
Ich habe neulich mal irgendwo, ich habe mir jetzt leider den Link nicht gemerkt, vielleicht weiß einer der Hörer das noch, da ging neulich ein Link rum von äußerst guten Schwarz-Weiß-HDR-Aufnahmen.
Also ich habe kürzlich einen Link getwittert und das war Urban Exploration, da ist jemand in alten Gebäuden rumgerannt und hat da Fotos gemacht, die wohl auch HDR-Technik eingesetzt haben, wo einem aber das nicht gleich so ins Gesicht gesprungen ist. Und die haben mir sehr gut gefallen. Die waren sehr, sehr spannend.
Ja, mir laufen ja gerade so ein paar Schwarz-Weiß-Bilder rum. Das waren teilweise, waren das so auch so heruntergekommene Gebäude, so in so Industriegeschichten, und teilweise waren es aber auch Landschaften. Das war alles in Schwarz-Weiß und hatte diesen. Also wenn man weiß, was man so fotografieren kann, dann weiß man, das kann nicht in einer Aufnahme entstanden sein, das muss ein HDR sein, aber das war halt alles in Schwarz-Weiß. Also da waren dann in den Landschaftsaufnahmen, waren in den eigentlich dunklen Waldbereichen, war wirklich noch ganz feine Zeichnung in den Bäumen zu erkennen und trotzdem war eben eine wunderbare Wolkenstimmung am Himmel zu sehen, ohne dass es diese extrem harten Kontrasträder gegeben hätte. Also es sprang einem nicht ins Gesicht, so da hat einer jetzt mit der Software gepusht irgendwie. Komm doch nicht mehr drauf, wo das war.
Naja, also auf jeden
vielleicht
Fall,
hilft mir einer.
Auf jeden Fall, Bracketing haben wir jetzt damit, glaube ich, erklärt.
Gut. Dann lass uns doch mal bei Twitter gucken, denn da sammeln sich auch schon ein paar Fragen.
Das hatte ich ja gerade auch schon gedacht. Wir haben, oh ja, ganze Reihe sogar. Suche einen Fotoclub im Raum Tübingen. Kennt ihr einen? Fragt Fotoholika.
Ja, das weißt du
nicht. Du. Nee, ich bin kein so ein Clubheimer. Nö, ich gründe lieber meinen eigenen.
Florian Kraft bedankt sich für die Antwort auf seine Frage beim letzten Mal. Der hatte nach diesen Speicherkarten gefragt. Also er wird sich im Sommer genügend Kompaktflash kaufen. Weiter so.
Ja, Frank Förster will wissen, dieses Jahr stehen 4 Wochen USA auf dem Urlaubsplan. Welches Objektiv oder welche Objektive mitnehmen? Geplant sind Nationalpark und Städte. Ja, ich bin der Verfechter des leichten Gepäcks, auch beim Fotografieren. Für mich hat sich im Himalaya jetzt schon über 2 Jahre das Canon 24 bis 105 bewährt und dazu noch eine Festbrennweite mit hoher Lichtstärke. In dem Fall war es bei mir das 50er. Das hat so zusammen eigentlich ganz gut gepasst. Da habe ich zwar dann den extrem langen Bereich nicht wirklich gehabt, aber ja. Also wenn du wirklich Tier fotografieren möchtest, so aus weiter Entfernung, dann musst du noch was Längeres mitnehmen. Aber so der Normalbereich 24 mm deckt eigentlich ganz gut den Landschaftsbereich ab. Auf einer Vollformat wohlgemerkt.
Mhm. Kann ich bestätigen. Also ich war auch neulich wieder unterwegs und ich bin sehr, sehr oft mit dem 24-105 unterwegs, trotz der Macken, die es halt hat. Aber die lassen sich heutzutage alle in Software halt rausrechnen, so diese leichten Objektivverzeichnungen. Wenn du jetzt wirklich in der Stadt fotografierst und du bist dann in der USA in irgendeiner schönen Großstadt oder vielleicht auch in einer kleineren und ja, willst dann halt keine krummen Linien, sondern genau gerade Linien haben, das kriegst du alles in der Software raus. Und das 50er, das trägt einfach nicht dick auf. Also das kann man auch einfach mal so in die Jackentasche mitnehmen und das macht dann unglaublich Spaß, wenn man dann reinkommt in die Gebäude, das einfach mal drauf zu schnallen, weil du hast richtig stark Licht bei F1.8, so rum heißt es. Und neulich hatte ich damit auch wieder ein Seminar bei uns in der Firma fotografiert. Und da kam ich dann mit dem 24-105 eigentlich ganz gut zurecht, weil schön weitwinklig. Aber war dann doch nicht genügend Licht, also die Belichtungszeit wurden zu lang, zu hoch wollte ich mit dem ISO da aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann habe ich mir das 50er draufgeschnallt und ich zögere immer, ich will es immer wieder verkaufen und denke, ach eigentlich, boah Mann, ich habe so viele Objektive und 50 mm decken sie doch alle irgendwo mal ab. Und nee, ja, aber das 50-1.8 eben nicht.
Ja,
ganz genau, also das... Und das ist einfach klein, es ist leicht, du kannst es in die Jackentasche stecken und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Jo, spiegelverkehrt fragt, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob es eine Frage ist, ich würde einen Schwarz-Weiß-Film für meine Canon AE-1 brauchen. Würdest du? Ich deute es mal als Frage. vermutlich nach einer Frage, was denn für einen nehmen. Also generell, was heute so, es gibt so eine Vielfalt, man sollte es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich eine große Vielfalt an Schwarz-Weiß-Filmen. Deshalb kann man nicht einfach sagen, hier, den nimmst du und fertig. Genauso wenig, wie ich dir sagen kann, die und die Kamera sollst du dir kaufen oder das und das Objektiv sollst du dir kaufen. Aber ja, so im mal zum Testen ausprobieren, sage ich mal einfach ein FG zum Beispiel, FG 100 ist ein guter Film, der hat ein ganz gutes Kontrastverhalten und ist ziemlich gutmütig, was so Belichtung angeht. Das ist mal so ein kleiner Tipp. Und dann will er noch Allgemeines über Filme wissen, aber das geht mir jetzt zu weit. Das kommt mit der eigenen Sendung.
Genau, das ist ein guter Trick, in 140 Zeichen eine komplexe Frage zu stellen.
Erzähl doch mal was über X.
Mach doch mal was über Fotografie.
Genau. Kravala sagt, eine Idee, warum meine Pentax KM ums Verrecken keine scharfen Bilder machen will, also im Vergleich zu meiner alten Fuji S8100. Danke. Oh, das kann viele Gründe haben. Das kann ein falsch justiertes Objektiv sein. Das kann auch schlicht und einfach sein, dass du mit so einer großen Schärfentiefe arbeitest, mit so einer geringen Schärfentiefe arbeitest, dass einfach alles aus dem Schärfebereich rausläuft, wenn du dich wenn du nur ein kleines bisschen bewegst. Das kann auch schlicht und einfach sein, dass du beim Umstieg von einer Point-and-Shoot auf eine Spiegelreflex dann halt, ja, und die Kamera geht halt mit Schärfe anders um. So eine kleine Point-and-Shoot, die macht dann schon starke Nachschärfung, oftmals im Vergleich zu den Spiegelreflexkameras. Aber um das, ohne das jetzt in die Hand zu nehmen, sag ich mal, kann man nicht wirklich viel drüber sagen.
Jo. Dann fragt der Apographon zum 100. Mal, warum ist Blende 2.8 am Crop nur 4? Es kommt doch gleich viel Licht rein, wie beim Vollformatsensor. Ja, ja, es hat Streuungskreis und so. Nee, das hat nichts miteinander zu tun. Und Blende 2.8 ist Blende 2.8. Also ich weiß nicht genau, worauf du dich da beziehst. Wenn du dich auf die unterschiedliche Schärfentiefe beziehst, dann bleib einfach dran. Da haben wir nämlich nachher ein Thema dazu.
Jo, Morbus Balsen fragte, suche Fotodrucker, um Bilder auf transparentem Papier zu drucken, um sie in einer selbstgebauten Lampe zu verwenden.
Schöne Idee.
Ist eine schöne Idee. Habe ich jetzt selber noch nicht probiert. Ich weiß aber, dass es im Prinzip für, also zumindest im A4-Format, für alle möglichen Drucker, also es gibt Folie, die man bedrucken kann, die ist mit einer Oberfläche ausgestattet, die die Tinte aufnehmen kann von einem Tintenstrahldrucker. Es gibt auch Folie, die sich mit dem Laserdrucker bedrucken lässt, vermutlich auch mit dem Farblaser. Da würde ich einfach mal in den Papierladen deines Vertrauens gehen und einfach mal gucken, was es da gibt und mal ausprobieren. Was für einen Drucker? Da würde ich sagen, normale, in Anführungszeichen normale A4-Fotodrucker müssten das eigentlich alle irgendwie hinkriegen.
Jo, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich weiß auch, es gibt spezielle Folien für Tintendrucker. Und sowas musst du einfach mal ausprobieren, ob das dein Drucker frisst.
Steht also übrigens sollte jemand mehr darüber wissen oder das schon mal gemacht haben, schreibt es doch einfach in die Kommentare, Folge 215, so als Hörer, als gegenseitige Hörerhilfe sozusagen.
Genau. Ich habe das oft in Anleitungen von Fotodruckern gelesen, was zu beachten ist, wenn Folie bedruckt wird. Also, dass sie dann halt nur gerade durchgezogen wird oder weil sie sonst nicht richtig gegriffen wird, je nach Drucker. Also da einfach mal in die Anleitung gucken, ob da noch was Besonderes steht.
Ja, Lamika will mir einen neuen Monitor hauptsächlich Bildbearbeitung kaufen. Worauf sollte ich achten? Fragezeichen, Panel, Fragezeichen. Also ich bin kein Monitorexperte, bin allerdings schon...
Prad.de. Prad.de, prad.de, www.prad.de. Da kriegst du alle Informationen und auch Tests zu aktuellen Monitoren. Also wenn irgendjemand irgendwas wissen will zu TFT-Displays und Monitoren und Übersicht und mit angeschlossenem Forum und FAQs und hast du nicht gesehen,
Prad.de. Also auf gut Deutsch, der gute Lamika wird dann quasi in bis 2 bis 3 Jahren sich einen Monitor kaufen, wenn er das alles gelernt hat.
So ungefähr. Aber ich kann es nur empfehlen.
Ja, aber meine Philosophie ist da mittlerweile selbst anschauen, vielleicht 1, 2 Tests lesen, ja, wobei Tests in Zeitschriften kannst du eh nicht vertrauen. Und nicht das Billigste nehmen. Ein ganz teurer Eizo, denke ich, muss es auch nicht sein.
ISPS-Panel sind gut.
Ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, man muss es nicht übertreiben. Lieber mal anstelle sich dann ständig zu fragen, ob man den besten Monitor hat und ob man auch wirklich noch das Tausendstel mehr sieht im Rotkanal, einfach mal ein paar Bilder machen, fotografieren gehen, Fotos machen.
Ja, es ist halt auch so unterschiedlich. Also wie gesagt, gibt verschiedene Paneltypen, deswegen sage ich Prat.de, da kannst du irgendwie, das letzte Mal, als ich da war, konnte man anklicken, was man machen will. Also ob man Gamer ist oder ob man Fotobearbeitung macht oder ob man Office macht, weil da gibt's natürlich verschiedene Ansprüche an das Gerät. Und dann wird das da alles aufgelistet, worauf du achten musst. Also das ist die beste Quelle dafür. Und dann hängt's halt wieder von Gerät zu Gerät ab, wie gut ist da die Ausleuchtung und hier und da und hast du nicht gesehen. Ich würde halt auf ISPS und auf einen matten Bildschirm achten. Das wären so meine Favoritenpunkte. Aber ja.
Ja, aber da kommen wir schon wieder in das Geschmacksding rein, weil manche Leute mögen das Matte nicht.
Manche mögen Matte nicht. Deswegen
die stärkeren Kontraste vom Glänzenden.
Kannst du nicht empfehlen. Das ist, ja. Musst du gucken.
Jo. Also, ZMAP, gibt's noch eine Infomail fürs Wochenende? Kommt überhaupt wer? Ist sonst noch schon, wäre ja schon am Freitag. Hörertreffen, Fragezeichen. Ja, du bist wohl Teilnehmer am Workshop, den wir am Wochenende machen. Jawohl, natürlich kommt noch eine Infomail. Keine Sorge, kommt schon noch Information. Wir machen jetzt am Wochenende den Workshop in Hannover bei Enjoy Your Camera im Laden. Und da sind tatsächlich dann, ich glaube, 7 Teilnehmer sind es jetzt mit uns beiden, 9. Die Moni kommt noch wahrscheinlich noch teilweise dazu. Also das heißt, wir werden dazu 10 wahrscheinlich sein und uns das Wochenende beschäftigen mit Menschenfotografie, mit Strobist, mit Street, also so ein bisschen, so einen kleinen Rundumschlag, einfach mal, ja, so diverse Themen, die wir da an dem Platz ganz gut zusammenfassen können, zwei Tage lang uns gründlich mit beschäftigen und gesponsert von Enjoy Your Camera, die zahlen da einen Teil am Preis, damit es für euch günstiger wird. Es gibt noch einen übrigens im Juli, Anfang Juli, also wer Interesse hat, schnell nochmal schauen.
Genau, und immer her mit euch.
Wo wir gerade dabei sind, ganz, ganz wichtig, der Frühbucherzeitraum für diverse Workshops ist abgelaufen, darunter zum Beispiel der Klosterworkshop in Zickhofen. Leider ist das zu, da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Aber der Frühbucherzeitraum für Hannover, für Berlin Street im Juli, den haben wir jetzt nochmal verlängert, weil wir Feedback bekommen haben, dass manche Leute auch noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um ihren Urlaub zu planen. Oder
ja, kann ich auch nachvollziehen.
Noch mit Chefe reden müssen.
Ich habe also auch schon ganz viel Urlaub eingereicht und warte auch noch auf Bestätigungen.
Also der Berlin-Workshop, 8. bis 10. Juli. Wir haben den Frühbucherzeitraum nochmal verlängert auf Ende Februar. Also wer da noch sparen möchte, der kann es tun. Der Lichtworkshop in Northeim Anfang September,
yep.
Auch der ist nochmal verlängert worden. Und ansonsten schaut doch einfach mal auf happyshooting.de/workshop, was da sonst noch so ist. Also Klostergeister ist fast voll. Ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile bei 16 oder so. Der Hannover Anfang, wann war der jetzt? Spielzeugladen, Anfang Juli. Der ist auch schon halb voll. Also der wird mit Sicherheit noch mehr gehen. Da können wir, glaube ich, 15 nehmen. Der absolut analog im Februar ist jetzt quasi, ich glaube, es ist noch ein Platz frei oder so. Und so weiter. Also schaut einfach mal rein, happyshooting.de.
Genau. Und bei den Foto- und Pferde-Workshops ist noch reichlich Platz vorhanden. Da freue ich mich auf euch. Und falls das irgendjemand abschrecken sollte, das Wort Pferd, es geht nicht darum, nur Pferde zu fotografieren. Es sind einfach 2 Workshops, die zusammenlaufen, aber ihr könnt euch natürlich auch einzeln anmelden, wenn ihr nur zum Reitkurs wollt oder wenn ihr nur zum Fotokurs wollt. Das geht auch. Und wir werden nicht nur Pferde fotografieren, sondern es geht auch um ganz allgemeine Dinge und natürlich auch um Landschaft.
Es geht auch um Satteltaschenfotografie.
Es geht auch um Satteltaschenfotografie, genau. Und um Steigbügelfotografie. Nein. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr inspirierende Umgebung, wie ich finde. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in Hatten. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr nochmal klappt, dass wir den nochmal stattfinden lassen können. Also wenn ihr noch jemanden habt, wie gesagt, wenn ihr euch zu zweit anmeldet, wenn ihr jemanden kennt, der jetzt reiten möchte und ihr wollt fotografieren, meldet euch zu zweit an, könnt ihr reichlich Kohle sparen und ansonsten kommt ihr halt mal einfach einzeln. Würde ich mich freuen, wenn das stattfindet, weil das ist wirklich super dort.
Und weitersagen, ganz wichtig.
Genau.
Wenn ihr es nicht wisst, da erzählt es doch mal ein bisschen anderen Leuten.
Genau.
Weiter noch in den Fragen kurz. Pixelfetisch, klein.
Nee, Moment. Nee, Pixelpony fragt, das will ich, das Pixelpony fragt, was genau sind eigentlich Lensbabys?
Das sind ganz, ganz kleine
Objektive. Ja, das ist, wenn du zum Beispiel, wenn du ein 100 bis 400 Objektiv ganz dicht neben ein 24 bis, dann kommen irgendwann kleine Babys. Nee, ein Lensbaby, das ist was ganz Interessantes. Das ist ein, man könnte sagen, ein Tilt-Objektiv, aber ein, kennst du Yps-Hefte? Es ist ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ja, ganz groß Anführungszeichen, ein Spielzeugobjektiv, Lensbaby, mit dem du unglaublich kreative Bilder machen kannst. Und der Witz ursprünglich an diesem Lensbaby war, dass es eigentlich nur die Halterung ist für die Kamera auf der einen Seite und eine ganz, ganz einfache Plastiklinse auf der anderen Seite und dazwischen ein Stück Schlauch. Und jetzt kannst du diesen Schlauch halt biegen in jede Richtung. Du kannst ihn ranquetschen oder etwas wegziehen von der Kamera zum Fokussieren. Und dadurch, dass du ihn halt biegst, also quasi tiltest, kannst du die Schärfeebene, die ja sonst immer parallel zu der Sensorfläche ist, einfach wild hin und her biegen. Also quasi das, was man mit diesen professionellen Tiltobjektiven macht, macht man hier in einer sehr, sehr spielerischen, aber natürlich auch in einer weitaus geringeren Qualität. Und dieses Lensbaby hat sich dann immer weiterentwickelt. Und inzwischen gibt es zum Beispiel diesen Lensbaby Composer. Den fand ich ganz spannend. Der verhält sich schon wieder fast wie ein richtiges Objektiv. Du hast eine Schärfe, einen Fokusring zum Scharfstellen und du kannst das Objektiv in alle Richtungen tilten, also kippen. Und es bleibt dann da auch, weil bei diesen alten Lensbabys, dieser Schlauch, der steht halt unter Spannung. Das heißt, wenn du losgelassen hast, dann macht es plüpp und dann ist es wieder gerade. Da gab es dann irgendwie diesen...
Das finde ich ja viel spannender.
Ja, dann gab es diesen Nachfolger, so spinnenartig aussah mit so Feststellschrauben und sowas.
Das war lustig, ja.
Und was ich eigentlich festgestellt habe, ist, ich fand diesen Lensbaby Composer zum Fotografieren sehr angenehm, weil man einfach mehr Zeit hat, irgendwas einzustellen und du kommst nicht so schnell aus dem Spiel raus, sag ich mal. Beim Videodreh, ich durfte ja mal mit deiner 5D Mark II, konnte ich ja mal Video drehen. Du hattest diesen alten Lensbaby drauf. Für den Videodreh finde ich den alten deutlich besser, weil du während des Videodrehs ganz einfach durch ein bisschen Krafteinsatz vorne den Fokus ändern kannst oder einfach mal links und rechts ein bisschen kippen kannst, das Ganze. Also das muss man sich vorstellen, dass man die Kamera eben links und rechts fest in der Hand hält, so einem Handballen drückt. Und dann hat man Mittelfinger und Ringfinger vorne am Lensbaby oder eben Zeigefinger, Mittelfinger. Und dann drückt man und quetscht man und kriegt unglaublich dynamische Aufnahmen. Ich glaube, wir haben das bei einem Berlin-Workshop mal gemacht, ne? Da war das. Das Berlin-Video müsste das sein, vom das erste Berlin-Video.
Zum Beispiel, ja.
Genau,
wo da alle, sieht man wo alle das. Happy Shooting sagen.
Genau. Richtig. Also das ist das Lensbaby. Es ist, ja, man könnte sagen, ein Kreativwerkzeug. Ich finde es etwas überteuert, aber man kann das häufig relativ günstig in Foren kaufen, weil Leute das dann wieder verkaufen oder bei eBay mal gucken. Ich bin immer noch kurz davor, mal auf Kaufen zu klicken.
Der Pixelfetisch schreibt, Kleinunternehmen anmelden als Fotograf oder anders wegen Beiträgen für Berufsgenossenschaft und so weiter oder dort eh nicht nötig bei Q. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich glaube,
da waren
generell,
die Zeichen zu Ende.
Es gibt ganz viele Ressourcen online. Also es gibt also Möglichkeiten, du musst, wenn du Fotograf bist, nicht unbedingt in eine Berufsgenossenschaft rein. Und wenn du es einfach nur mal freiberuflich machst, dann musst du auch kein Gewerbe dafür anmelden. Generell kannst du aber auch bis zu einer gewissen Höhe einfach als Privatmensch Rechnungen schreiben. So, das mit dem Unternehmen anmelden ist nicht immer gleich nötig am Anfang. Aber da gibt es genügend...
Da würde ich mal zum Steuerberater gehen.
Ja, also
frag den Steuerberater vorher.
Das sind so ganz normale Business-Geschichten. Die haben eigentlich jetzt, ob du das als Fotograf oder als, was weiß ich, als Maler oder als Bäcker machst, das ist eigentlich relativ egal.
Frag beim Steuerberater vorher nach, ob die erste Beratung kostenlos ist. In der Regel ist das nämlich so, aber nicht bei allen.
Ja,
dann kannst du dich mal einmal grundberaten lassen, weil dann kannst du dich auch erstmal abschnuppern, weil es gibt halt Leute, die versteht man, wenn sie reden, und es gibt welche, die versteht man nicht.
Hovitoner, wie auch immer man den ausspricht. Für die Abi-Zeitung mache ich bald von jedem Schüler und Lehrer Porträts. Habt ihr ein paar Tipps? Ringblitz empfehlenswert? Danke. Erstmal üben vorher. Wenn du so einen dicken Auftrag hast, dann üb mal vorher mit ein paar Freunden oder mit einer Schaufensterpuppe. Ringblitz, nö, würde ich gar nicht sagen. Also da sehe ich eher so ein ganz klassisches Porträt-Setup. Du nimmst einen ganz normalen Blitz, Und den tust du so im 45-Grad-Winkel von schräg oben auf dein Model und haust das irgendwo gegen eine Wand oder gegen den Schirm, damit es etwas diffuser wird und etwas weicher wird, das Licht. Und manchmal reicht das schon, wenn du auf der anderen Seite noch einen Reflektor hast oder eine weiße Wand, dann reicht das manchmal schon. Ansonsten, ja, Porträt-Setups machen wir auf dem Lichtworkshop.
Genau.
Und zwar ganz ausführlich.
Es lässt sich jetzt auch in Worten relativ schwer erklären. Du hast es eigentlich schon gesagt.
Du brauchst, okay, weißt du, das klingt jetzt schon wieder so, als ob es keine andere Möglichkeit gibt, aber ich rede jetzt mal vom ganz klassischen Porträt-Setup und da haben wir halt ein Hauptlicht. Das ist die stärkste Lichtquelle und die kommt da in der Regel halt von irgendwo Richtung 45 Grad und ein bisschen nach oben. Und dann haben wir ein Fülllicht, das macht dann eben auf der anderen Seite des Gesichts die Schatten ein bisschen heller. Und dieses Fülllicht, das kann ein zweiter Blitz sein, der schwächer ist, oder das kann auch einfach ein Reflektor sein, der vom ersten Blitz das Licht drüber reflektiert. Dann könnte man noch ein drittes Licht, also das ist dann das Zweilicht-Setup sozusagen, und dann könnte man noch ein drittes Licht nehmen.
Na,
was?
Ja, das kann man, aber das...
Das ist dann das Haarlicht, was von hinten oben kommt und...
Kannst auch noch ein viertes Licht nehmen.
Dem Ganzen noch irgendwie so ein bisschen einen Glanz auf dem Haaren gibt und so weiter. Ob das wirklich brauchst, weiß ich nicht.
Ich glaube, für seine Abi-Zeitung ist er mit einem Blitz schon sehr, sehr gut bedient. Den würde ich
durchnehmen. Ja, das kann man machen, das muss man aber nicht.
Nimm den Blitz von vorne schräg neben der Kamera durch einen großen Schirm und dann hast du ein schönes weißes Licht und... Da geht dann auch nichts in die Hose.
Und zwar wahlweise in den Schirm rein und zurück aufs Subjekt reflektieren lassen oder durch den Schirm durch, wenn es ein weißer Schirm ist.
Genau, abhängig vom Schirm halt.
Zu diffundieren und dann kannst du durch den Abstand zwischen Blitz und Schirm noch ein bisschen die Größe des Lichtes auf dem Schirm, also sprich die Größe des Lichtes, was nachher dein Subjekt trifft, bestimmen. Und dann nimmst du einfach mal Nachmittag Zeit und übst das mal mit einer Schaufensterpuppe oder mit irgendwelchen geduldigen Freunden. Und machst einfach mal ganz viele Bilder mit verschiedenen Setups und schaust dir an, wie die rauskommen. Wenn du eins findest, was funktioniert, dann schreib dir das gut auf.
So sieht's aus. Ich würde sagen, ich sag noch ganz kurz hier von Tobi eine Antwort und dann lass uns ganz schnell weitermachen. Tobi452 fragt, wie sortiert ihr eure Bilder nach dem Import aus? Sprich, wie entscheidet ihr, was gut und was schlecht ist? Kann mich nie entscheiden. Hier möchte ich einen Tipp.
Üben.
Ja, hier habe ich einen Tipp. Horch mal rein, wie ich das mache. Das ist Ensoniq, die aktuelle Folge. Nummer habe ich jetzt gerade dummerweise nicht im Kopf. Da geht es jedenfalls um RAW behalten oder wegwerfen. Das ist das Thema. Und da erkläre ich irgendwo in der Mitte auch ganz kurz, wie ich denn entscheide, ob ich denn ein Bild behalte oder wegwerfe. Das ist so, wie ich das mache.
Jo.
So, jetzt aber weiter im Plan hier, denn wir haben hier noch eine Audio, der wartet. Hier, Jens will was sagen.
Ja, hallo, hier ist Jens alias Bildstabilisator. Ich habe noch eine Ergänzung zur Folge 212. Da habt ihr über die Freiluftstative bei Videokameras gesprochen. Und eine interessante Idee aus dem Forum war, einen sogenannten Guerilla-Tripod dafür zu nutzen, indem man sich diese zwei Beine über die Schultern klemmt und das dritte Bein dann an die Brust drückt und dadurch eine sehr stabile Auflage hat und das für relativ wenig Geld. Fand ich eine interessante Idee. Vielleicht nehmt das mit in die Show. Macht weiter so. Macht viel Spaß. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Jawohl, auch ein guter Tipp, funktioniert allerdings hauptsächlich für statische Aufnahmen, also wenn du jetzt zum Beispiel fotografieren willst, eine längere Belichtung oder wenn du Video hast und willst einen Schuss eben machen, einen Take, wo du relativ statisch stehst. Wenn du jetzt aber dich bewegst, wenn du jemanden verfolgen möchtest oder vor jemandem herläufst oder neben jemandem herläufst, über Stock und Stein, Treppen rauf und runter, dann funktioniert das nicht mehr, weil du dann ja quasi deine gesamte Körperbewegung auch sofort wieder überträgst auf die Kamera, die du jetzt ja auf den Schultern quasi direkt liegen hast. Und der Witz an diesen Luftstativen ist eben, dass die Kamera möglichst komplett von deinem Körper entkoppelt wird. Geht natürlich nie hundertprozentig, deswegen muss man auch ein bisschen üben, sich damit korrekt zu bewegen und selber ein bisschen federnd laufen und ganz easy das machen. Also Schulterstativ cool, aber nur für stehende Aufgaben. Luftstative entkoppeln dich und dann kannst du dich auch schneller damit bewegen.
So.
So.
Der Johannes.
Das lese ich mal vor, weil ich glaube, da kannst du helfen, ne?
Jo, mach mal.
Also, hallo Boris, hallo Chris, fragt der Johannes. Im Anhang eine Hörerfrage. Achso, die hat er dir direkt geschickt, die spielen wir jetzt hier gar nicht ab, ne?
Nee, lies mal vor.
Zu Chris Live-Map, die du für den Everest-Track auf der Webseite haben wolltest. Wie geht das? Ist nicht wirklich ein Foto, aber eben in Happy Shooting aufgeschnappt. Daher wollte ich hier auch mal danach fragen. Viele liebe Grüße, Johannes.
Da ging es um das, wir hatten auf dem Everest-Track bisher in den letzten 2 Jahren und wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder so einen Trecker dabei, der hat eine Karte abgedatet. Der hat also quasi auf einer Karte live immer wieder unseren Status hinterlassen. Mhm. Wie geht das? Ja, das ist ein System von der Firma Spot. Die heißen also SPOT. Findet man auf findmespot.com. Und das ganze Produkt heißt das sogenannte Spot Personal Tracker. Das ist ein kleines, so klein ist es nicht, aber klein genug, dass man es irgendwo an den Rucksack hängen kann oder so. Also es hängt man in die frische Luft quasi, damit es zum Satelliten Kontakt haben kann. Und das ist zum einen ein GPS-Modul, das also weiß, wo es ist, und dann schickt es in, ich glaube, Halbstundenabstand, oder man kann es, glaube ich, sogar konfigurieren, die Position auf diese an den Satelliten nach oben. Und dann damit kann man dann zum Beispiel eine Karte füttern. Dazu hat das noch so, ja, so Alarmmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt in den Bergen bin und falle in eine Spalte und kann dann da auf einen Notalarmknopf für eine Rettungsmannschaft drücken und so weiter. Wobei, ich glaube, im Himalaya passiert da dann nicht viel.
Dann sagen die, okay.
Ah, okay,
der noch ist aber weit weg.
Nee, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Kommt drauf an, wo man da ist. Also es gibt da durchaus Gegenden, da darf nicht mal ein Helikopter reinfliegen aus chinesischen Militärgründen, wenn man so auf der Tibet-Seite ist zum Beispiel. Aber egal, aber das Trekken als solches, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Kostet auch irgendwie ein bisschen was natürlich, dieser Service, aber das war es uns auf jeden Fall wert. Also findmespot, F-I-N-D-M-E, spot.com. Einfach mal gucken.
Da findest cool. Du's.
Ja, der Henning hat eine Frage. Hallo Boris, hallo Chris. Seit Weihnachten habe ich eine digitale Spiegelreflex nach mehreren digitalen Point-and-Shoot-Kameras. Ich habe die bessere Qualität bei geringerem Licht testen wollen und bin deshalb vor Sonnenaufgang in den Zoo gegangen. Dazu muss man im Moment nicht wirklich früher aufstehen.
Das ist ein guter Trick.
Beim Betrachten der Bilder ist mir aufgefallen, dass sie einen Blaustich haben. Ich hatte kurz vermutet, dass die Kamera die Farbwiedergabe bei diesen Lichtverhältnissen verfälscht, aber dann im Internet auf blaue Stunde gestoßen. Könnt ihr dazu was erzählen? Sollte man das korrigieren? Euren Podcast höre ich übrigens meistens beim wöchentlichen Lebensmittelgroßeinkauf. Zum Glück ist der gut ausgesteuert, sodass man ihn auch in lauter Umgebung gut folgen kann. Gruß Henning. Tja, wir können das halt.
Dung, dung, dung. Die neuesten Sonderangebote, meine Damen und Herren, in der Fleischtheke. 1 Pfund nackend für nur 3,95.
Aha. Ja. Eben. blaue Stunde.
Blaue Stunde.
Ist ganz, ganz interessant, weil also es gibt ja vor Sonnenaufgang, es gibt auch abends eine blaue Stunde. Und das ist eine Zeit, in der das Licht tatsächlich sehr blau ist. Also quasi die Komplementärfarbe Gelb fehlt quasi.
Und ich soll dich jetzt an einen Klodeckel erinnern.
Genau, hatte ich vorhin gesagt. Das ist nämlich ganz lustig. Ich habe einen gelben Klodeckel. Der ist richtig gelb. So, blaue Fliesen im Bad und dann so einen gelben Klodeckel dazu. Und bin kürzlich morgens aufs Klo gegangen. Und da war gerade so diese ganz frühe Morgendämmerung, wo eben alles so in so einem blauen Licht ist. Und ich bin zu Tode erschrocken, weil dieser Klodeckel war quasi sehr... Ja, der war dunkelgrau, fast schwarz schon. Weil eben die Lichtfrequenz, die Farbe, nicht im Spektrum vorhanden war. Und wenn da nichts da ist, dann kann das Gelbe auch nichts mehr zurückreflektieren, weil es reflektiert ja nur das gelbe Licht.
Jo.
Also das war ein ganz interessanter Effekt. Kannst du übrigens auch im Gegenzug sehen, wenn du zum Beispiel auf eine nachts mal so im Dunkeln einen Zebrastreifen gehst, wo so Natriumdampflampen sind, also die dann eher nur so das gelbe Licht reflektieren, weil sie sonst eben keine Frequenzen haben. Da guckst du dir dann mal deine Jeans an oder dein blaues Auto, dann wirst du dich auch wundern.
Das stimmt, ja.
Ja, weil diese Frequenzen da nicht drin sind, also die sehen dann eben ganz anders aus.
Ich frage mich jetzt natürlich, warum man einen so gelben Klodeckel hat, ob das aus modischen oder aus praktischen Gründen geschieht.
Ich kann nur sagen, modisch. Dass du da gleich wieder was dazu einfallen lässt, ist klar. Ich will jetzt aber zum Henning zurück. Die Frage, was tut man da? Also soll man es korrigieren? Du wirst es nicht korrigieren können, weil oder nur in sehr gewissen Maßen, weil eben da gewisse Lichtfarben, Lichtbereiche komplett fehlen. Die sind nicht da. Und da kannst du auch nichts herkorrigieren. Wenn nichts da ist, dann kannst du auch nichts reindrehen an der Stelle. Aber sollte man es korrigieren? Ist eine gute Frage. Ich meine, du fotografierst ja in der Lichtsituation und die tut was mit dem Licht. Und wenn du in dem Moment auf den Auslöser drückst, dann tust du das ja, weil die Sache irgendwie an der Stelle wohl richtig aussieht für dich. Also gehört da auch ein Stück weit die Lichtstimmung dazu. Also im Sonnenuntergang, der schön warm daherkommt, den willst du ja auch nicht korrigieren und irgendwie kühl machen. Mhm. Also in dem Fall finde ich korrigieren, nö, warum denn?
Ja, ist eine Geschmacksfrage, ist eine Frage, was man erreichen will. Wenn es also tatsächlich der Zeitpunkt ist, wo du einfach kein Gelb hast im Licht, dann ist das erstmal korrekt. Was mir aber auch schon oft aufgefallen ist, wenn man so in Abendstunden losgeht und fotografiert, dass einfach der automatische Weißabgleich auch mal deutlich daneben haut und das einfach kühler macht, als es tatsächlich ist. Und dann sagst du, ja, ich will schon ein kühles Bild haben, aber ich will kein blaues Bild haben. Dann würde ich vielleicht schon ein bisschen zurück korrigieren, dass den Regler ein bisschen ins Warme schieben. Aber ich würde aufpassen. Also wenn du die Chance hast, vom Licht auch noch einen perfekten Weißabgleich hinzukriegen, was durchaus passieren könnte, dann kann es aber sein, dass das Bild plötzlich einfach überhaupt keine Stimmung mehr hat, weil das Licht ist relativ fahl. Und jetzt hast du auch noch einen korrekten Weißabgleich. Jetzt hat das Bild plötzlich gar nichts Besonderes mehr. Das musst du ausprobieren, ob dir das gefällt. Also ich bin dann gerne auf dem Trip und lass es dann auch kühl. Also nicht ganz so kühl, wie es aus der Kamera gekommen ist. Ich ziehe halt ein bisschen dagegen, damit man vielleicht ein grünes Gras im Vordergrund auch noch wenigstens als annähernd grün erkennt und nicht als irgendwie blassblau. Aber das war's dann auch schon. Wenn du das nicht, also wie gesagt, wenn du es komplett korrigierst, dann sieht das aus wie ein bewölkter Tag. Das ist langweilig.
Also ein gutes Beispiel für das Thema Umgang mit Lichtfärbungen hast du zum Beispiel im Film, in jedem Film. Also Kinofilme sind da ein richtig gutes Beispiel.
Hör mir auf mit aktuellen Kinofilmen.
Da wird unglaublich viel mit Lichtfärbungen gearbeitet, um Stimmungen rüberzubringen. Also Licht macht auch Stimmung und eine kühle Lichtfarbe erzeugt eine kühle Stimmung. Eine warme Lichtfarbe erzeugt oder eine warme Farbtemperatur erzeugt warme Stimmungen.
Und es gibt fast nur noch blau-gelbe Filme. Und wenn sie nicht blau-gelb sind, dann sind sie dunkelgrün-gelb. Achtet mal drauf. Guckt mal einen aktuellen Kinofilm an, egal welchen, und dann guckt mal genau hin, wie die das Licht dasetzen, mit welchen Färbungen die arbeiten, mit welchen Weißabgleich und so weiter. Achtet mal genau drauf. Hoffentlich habe ich jetzt nicht den Spaß an den aktuellen Filmen genommen.
Da gibt es noch mehrere Möglichkeiten, an den Spaß an Filmen zu nehmen. Das war nicht die einzige. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein.
Ja.
Gerhard fragt, hallo ihr beiden, ich bin circa Podcast gestoßen und bin seitdem eifriger Hörer. Höre auch rückwärts. Ach so.
Die Folge vorwärts, aber rückwärts in der Reihenfolge.
Bin da bei Folge 185. Ich dachte gerade so, aber so ist es ja nicht.
Nee.
Das war rückwärts. Ich fotografiere mit einer Nikon D200, bin sonst glücklich mit ihr. Nur mit dem Bildrauschen habe ich so meine Probleme. Also überlege ich mir eine Neuanschaffung. In Frage kommt da die D7000 DX und die D700 in Klammer D800, ja, wissen wir ja noch nicht, FX.
Also DX ist ein Crop.
Ist der kleine Sensor, der Crop-Sensor, FX ist der Vollformat-Sensor. Mhm. Die Objektive sollten kein Problem sein. Meine 50mm und 70 bis 200 sind für FX geeignet. Für die kürzeren Brennweiten muss sowieso was Neues her. Nun meine Frage, wie verhält sich die Schärfentiefe bei DX gegenüber der FX? Grundsätzlich ist die Schärfentiefe beim Vollformat ja geringer. Er ist bei offener Blende ja super, um es als Gestaltungsmittel gezielt einzusetzen. Aber wie sieht es dann aus, wenn ich eine große Schärfentiefe haben möchte? Muss ich beim Vollformatsensor weiter abblenden, um die gleiche Schärfentiefe zu bekommen? Kann ich weiter abblenden, bevor sich die Beugungsunschärfe bemerkbar macht? Oder liege ich da gänzlich falsch? Echt super Podcast, immer was zum Lachen dabei, macht weiter so. Gerhard, 321 Happy Shooting.
Jo, was kann man dazu sagen? Also, Schärfentiefe, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist ja auch nicht so ein fixes Ding, aber nehmen wir das jetzt einfach mal an. Und die Aussage, dass die Schärfentiefe bei Vollformat geringer ist als bei einem Crop-Sensor, die kommt jetzt aus rein fotografischen Gesichtspunkten, nämlich immer ausgehend davon, dass du mit beiden Kameras dasselbe Motiv im selben Maßstab und in denselben Proportionen auf den Sensor bannen willst. Was passiert da? Wenn du einen Crop-Sensor hast und du stellst dich jetzt an einen ganz bestimmten Punkt und visierst jetzt den Chris an. Der Chris steht vor dir, willst ein schönes Porträt von machen, so nur Kopf und Schulter sollen da drauf sein. Du schnappst dir ein, ja, sagen wir mal ein 80mm Objektiv, soll ja schönes Porträt werden. Und ja, suchst jetzt den Abstand, dass du Kopf und Schultern drauf hast. So, das merkst du jetzt, hast ein Bild gemacht mit einer gegebenen Blende, sagen wir mal Blende 4. Jetzt schnappst du dir eine Vollformatkamera, stellst dich an denselben Punkt, schnappst dir auch das 80mm Objektiv, dasselbe 80mm Objektiv. Chris hat sich nicht verändert an der Stelle, der steht da immer noch. Alles ist super, alles ist leicht. Du guckst durch die Kamera und ups, jetzt hast du über dem Kopf noch ein bisschen Himmel drauf und du kommst nicht nur bis zur Schulter, sondern du kommst bis zur Brust oder sogar noch weiter. Wie kommt das? Der Sensor ist einfach größer. Und wenn du deine Position nicht änderst, dann ändert sich ja an der Perspektive und an der Optik soweit nichts. Aber du kriegst einfach von diesem Punkt aus gesehen mehr drauf. Jetzt willst du aber nur Kopf und Schultern haben. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst näher ran, veränderst natürlich dann auch die Perspektive, aber vor allen Dingen veränderst du den Abstand zu deinem Motiv. Und die Schärfentiefe ist in einem Parameter schon mal abhängig von der Entfernung zum Motiv. Je geringer die Entfernung zum Motiv, desto geringer die Schärfentiefe. Zack, schon hast du beim Vollformat weniger Schärfentiefe. Die andere Variante ist, du willst die Perspektive nicht verändern, also bleibst du an dem Punkt, wo du vorher warst, willst du aber weniger drauf haben. Also schnallst du dir nicht einen 80mm drauf, sondern schnallst dir einen 80-mal Crop-Faktor drauf. Sagen wir mal ein 130mm. So, jetzt hast du 130mm, nur noch Kopf und Schultern drauf, aber der zweite Faktor für die Schärfentiefe ist die Brennweite. Je mehr Brennweite, desto weniger Schärfentiefe. Zack, hast du weniger Schärfentiefe. Daher kommt das Ganze. Und daher, wir hatten auch vorhin diese Frage hier bei Twitter, weiß jetzt nicht mehr, wer es gefragt hatte, warum jetzt beim Crop Blende F8 beim Vollformat nur 4 ist. Naja, weil du kannst jetzt natürlich sagen, prima, jetzt habe ich mir hier mehr Brennweite draufgeschnallt, um denselben Bildausschnitt zu haben, von derselben Position. Nun habe ich weniger Schärfentiefe. Was muss ich machen, um mehr Schärfentiefe zu haben? Ich muss abblenden. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja gut, dann hatte ich eben vorher beim Crop Blende 4 und dann muss ich eben jetzt auf Blende 5, 6 gehen zum Beispiel. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie sich jetzt die Schärfentiefe da vom Crop-Format rechnet, ob du da auch einfach den Crop-Format ausrechnen musst. Soweit habe ich mich da ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt, aber da gibt es bestimmt Hörer, die das schon mathematisch bewiesen haben, wie man das ausrechnet. Ich nutze da mal diesen Schärfetiefe-Rechner, wenn ich das mal genau wissen will, da kannst du nachgucken. Also, die Blende als solche ändert sich natürlich nicht. Blende 2.8 ist immer noch Blende 2.8, aber die Schärfentiefe, die du tatsächlich aufs Bild bekommst zwischen Crop und Vollformat, ist dann in der Regel eher davon abhängig, weil du deinen Abstand zum Motiv verringerst beim Vollformat oder die Brennweite erhöhst. Und deswegen wirkt sich das anders aus. Ja, und wenn du dann eine Landschaft machen willst, hast du eigentlich schon richtig beantwortet. Du willst dieselbe Schärfentiefe haben wie beim Crop bei einer Landschaft? Ja, dann musst du halt im Zweifel mehr abblenden, weil du für denselben Bildausschnitt weniger Weitwinkel brauchst. Du könntest natürlich auch genau dasselbe Weitwinkel nehmen, dann hast du auch dieselbe Schärfentiefe. Also bei einer Landschaft fällt das dann nicht mehr so auf, ob der Baum dann irgendwie 20 oder 20, irgendwas Meter weg ist. Aber dann hast du auch mehr drauf auf dem Bild. Das ist dann halt so. Über die Beugungsunschärfe würde ich mir in dem Zusammenhang übrigens keine Gedanken machen. Also ich habe mir jetzt noch kein einziges Bild versaut, weil ich irgendwie zu weit abgeblendet hätte. Da kann ich dich mal komplett beruhigen, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du für irgendetwas mal meinst, eine Blende 22 zu benötigen, ja gottverdammt nochmal, dann hau sie halt rein.
Also ich habe kürzlich mit der Großformatkamera was mit Blende 64 fotografiert.
Kann man auch mal machen, ne?
Also da gibt es dann durchaus Objektive, die auch noch weiter zugehen. Oder
das ist kein Problem.
Was habe ich jetzt hier mit der Lochkamera?
Ich habe dann eher
200.
Ich habe dann eher Probleme mit Sensordreck, weil je weiter du abblendest, desto schärfer wird auch der Dreck auf dem Sensor und dann darfst du hinterher fleißig stempeln gehen.
Also Beugungseffekte sind da, die gibt's, aber die sind in den meisten Fällen theoretische Effekte.
Ja. Also man merkt es.
Sollte einen nie vom Bilder machen.
Nein, du siehst das, wenn du ranzoomst in der 100% Ansicht, dass das Bild nicht mehr ganz so knackig ist, wie eben im Sweet Spot, also in dem Bereich, wo das Objektiv am besten Leistung bringt. Das ist häufig so irgendwo bei den digitalen um Blende 8 bis 10 rum, so in diesem Bereich. Das kann aber auch ganz unterschiedlich sein von Objektiv zu Objektiv. Aber wenn du auf 22 gehst, ja meine Güte, dann ist halt der Ast irgendwo im Hintergrund ein bisschen verschwommener. Mach's halt.
Gut, wir haben einen Gewinner zu ermitteln.
Oh ja, haben wir auch noch. Oh Mann, volles Programm heute. Leute, ihr müsst wieder länger laufen. So, ich rufe mal gerade die Seite auf.
Das
70 Thema Bilder, richtig?
Unscharf. Wir hatten 70 qualifizierte Teilnehmer. 70 qualifizierte Teilnehmer.
Wir kommen gerade noch mit unserem Würfel hin.
Wir müssen mal langsam aufhören, irgendwie so tolle Preise zu vergeben. Sonst.
Genau, was wollen wir beim. Was wollen wir denn?
Du hast noch ein paar Sachen rumliegen.
Würde ich sagen, ich glaube, als erstes hatte ich den R-Strap Sport vorgestellt, ne? Dann würde ich sagen, gibt es den R-Strap Sport.
Gut. Also,
ein Das ist in dieser schönen, grellen, roten Verpackung. Das rote Netz so, finde ich ja so geil.
Weil du vorhin so schön gewürfelt hast, mache ich jetzt mal.
Oh ja, fang du an.
Also 1 aus 70, ich nehme wieder den 100er Würfel und 88.
Hey, knapp drüber. 24.
Also, geht doch.
Geht doch.
24 von Schwarzforest, Titel unscharf, aber schön.
Oh, das habe ich sowieso rausgesucht.
Das, ja, das ist auch, das ist jetzt mal wieder so ein schönes Bild, was die Unschärfe zeigt, indem es die Unschärfe mit der Schärfe irgendwo kommunizieren lässt. Also schlicht und einfach ist es ein Bild durch einen Zaun geschossen und der Zaun ist im Vordergrund und scharf, im Hintergrund Lichter, bunte Lichter.
Ja, wir sehen irgendwie so 2-3 Maschen von so Maschendrahtzaun.
Genau, man sieht nicht wirklich viel, aber das wird schon klar, das muss ein Zaun sein. Dann sieht man hinten Lichter und die sind natürlich schön in der Unschärfe, der Bokeh, die Art und Weise, wie die Lichter sich in der Unschärfe verlieren, die sind mal wieder ganz interessant, so mit etwas härteren Kanten an den Bildern. Das Ganze ist nachts geschossen, das heißt im Vordergrund, der Zaun ist eigentlich nur eine Silhouette. Das Bild verrät nicht wirklich viel, aber ermöglicht dann einfach dem Betrachter schon wieder, sich hier eine Geschichte auszudenken. Also gefällt mir ganz gut. Auch so von den Farben her. Tja, Boris, da ist wieder so ein Gelb-Blau-Ding drin. Tut
ja,
mir leid.
Ja, und ein Rot-Grün-Ding. Es ist so. Es sind ganz viele Komplementärfarben drin.
Es ist halt nun mal in der Natur so, dass diese Farben auch vorkommen. Weißt du? Ja.
Was ich hier noch ganz besonders spannend fand, also deswegen habe ich da auch schon länger drauf geguckt, das würde mich mal interessieren, also da würde ich mal Feedback gerne haben wollen, ob das Absicht oder Zufall ist. Guck dir mal an, wie die Lichter an dem Zaun entlang angeordnet sind. Also entweder hat er da wirklich lange rumgezirkelt oder es war wirklich ein glücklicher Zufall. Denn es sieht wirklich so aus, als ob diese Lichter im Hintergrund dem Zaun folgen von der Form. Also die Lichter bilden eben auch so ein nach oben stehendes Dreieck. Sie wandern so ein bisschen überhalb, ein bisschen unterhalb, teilweise direkt auf dem Zaun entlang. Und ja, sind so quasi so eine abstrakte Wiederholung in der Entfernung von diesem Zaunmuster. Das Einzige, was da herausfällt, ist rechts oben so ein bläuliches Licht, das aber auch sehr bewegt, sehr tanzend, sehr unruhig wirkt. Weißt, der Zaun ist sehr statisch, gibt ganz viel Ruhe. Dann hast du diese eigentlich sehr statischen Lichtpunkte im Hintergrund, die hier wirklich festgefroren sind, obwohl ich glaube, dass es wahrscheinlich Autolichter oder irgendwas sein könnten. Aber sie wirken eben still, stehend, statisch, als ob sie auf diesem Zaun sich ausruhen oder ihn langsam entlang wandern. Und dann hast du diese Unruhe, dieses zitternde, wackelnde, blaue Licht, was auch von der Farbe komplett rausfällt aus diesem anderen Farbspektrum. Und genau das ist dann eben in der Masche selber zu sehen, rechts oben. Also dieses ganze Spiel von Form und Farbe und Wiederholung, das hat's mir irgendwie angetan. Würde ich gerne mal in groß an der Wand sehen.
Jo, also, gewonnen.
Ja, Schwarz Forest, bitte eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner unscharf. Tja, und dann kriegst du einen schönen A-Strap Sport. Richtig cooles Gurtzeug.
Sehr schön. Ne? Sehr, sehr schön. Auch tolles Bild. Richtig gut. Ich würde mal sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, dass wir jetzt nicht noch mal weitere Bilder angucken, aber es kommt gleich noch eins.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch eins, ne?
Wir haben ja noch eins, und zwar der Christian Rohwäder, der hat, glaube ich, das hier ja, thematisiert, was andere auch schon gedacht haben.
Er hat nämlich eine Mail geschrieben, genau.
Er hat da auf Twitter eine schöne Diskussion drüber. Er schreibt, hallo ihr beiden, sagt mal, könntet ihr euch vorstellen, einen Sonderpreis auszuloben für besonders originelle Umsetzung einer Aufgabe? Ich würde da gerne ein Foto nominieren. Und da, also ein Sonderpreis in Form einer Besprechung auf jeden Fall. Und zwar Luther 2K hat dann zum Thema unscharf, also wir hatten einige Einreichungen mit Chilis drauf und wir hatten einige Einreichungen, ja, mit viel, also viele, mit, die mit Bokeh gespielt haben, mit Unschärfen im Bild gespielt haben. Und was macht Luther 2K? Na, der macht alles, aber der setzt noch eins oben drauf. Hat sich dann tatsächlich hier in den Beispielproll von der Glotze verwandelt für das Bild.
Ich glaube, das ist er nicht selber.
Ich glaube, das ist er selber, doch. Ich glaube schon. Also auf dem Bild steht zwar Überschrift Karl-Heinz, sorry, aber das ist er meines Wissens selber.
Okay.
Und ja, er hat also im Prinzip hier, sitzt er oder das Model, wer auch immer, da auf dem Sofa, so in Unterhose, Doppelripp, Schießer oder Schießer Feinripp, das Unterhemd mit Flecken drauf, die Füße in irgendwelchen Tigerpantoffeln, Plüschpantoffeln, eine furchtbare Tapete an der Wand, der da, glaube ich, reingefotoshoppt, so wie ich das mitbekommen habe, eine Büchse, was ist es, Tuborg oder Faxe?
Ach doch, hier steht ja auch, er trägt sonst keinen Feinripp, genau, also.
Also ist es doch selber. Ja, dann hat er noch seinen Bauch noch etwas vergrößert in Photoshop. Dann meint er, in der Hose steckt eine Socke. Keine Ahnung, was er damit meint. Das Biersatz soll eine Attrappe sein. Dann schreibt er, das Model bin nicht ich, wobei ich das nicht glaube. Ja. Die Tapete hat er da wohl auch reingefotoshoppt und Mama, ich liebe dich.
Heiratsangebote. Es gibt demnächst wohl ein Making of Karl Heinz auf www.frame-less, also less.com. frameless.com. Ja, rahmenlos. Zügellos und rahmenlos, würde ich dazu mal sagen.
Ich bin gerade, also unscharf im wahrsten Sinne des Wortes, unscharfere Typen.
Übrigens, das Geklapper im Hintergrund ist mein HP-Drucker, der meinte, sich pünktlich zur Aufnahme jetzt hier noch putzen zu müssen.
Macht ja nichts.
So ist das mit Haustieren.
Ich bin jetzt gerade am Suchen, ob es irgendwo einen Kommentar gibt, wo vielleicht drinsteht, ich will ein Kind von dir, aber das, nee, das dann doch nicht.
Zu gefährlich. Also. Doch, da gibt es.
Gibt's
von
einen?
Denkste, lass uns sofort zusammenziehen. Oh, Traum meiner schlaflosen Nächte. Ich will ein Kind von dir.
Oh doch, ja, tatsächlich, genau. Siehst du mal.
Sehr schön.
Das? Also,
ich möchte trotzdem noch eins erwähnen, wenn wir schon dabei sind. Sonderpreis in Form einer langen Erwähnung hast du gekriegt. Und ich möchte noch eins erwähnen, und zwar von Doc2K. Er hat Colors of Frankfurt gemacht. Mhm. Das war eins der Bilder, wenn nicht sogar das einzige, wenn ich mich recht entsinne, das komplett unscharf ist, aber trotzdem ein Motiv zeigt. Es gab noch ein anderes Bild, was wirklich komplett unscharf war. Das war, glaube ich, ein Schneesturm oder sowas. Ja, auch eine nette Idee. Aber hier bei dem von Doc2K fand ich eben, ohne auch nur irgendwo einen scharfen Bereich im Bild zu haben, zeigt es trotzdem eine ganze Menge. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auch hier ein schönes Spiel von Licht und Farbe. Auch blaue Stunde wahrscheinlich. Ein schöner blauer Himmel noch zu sehen. Und man sieht halt die Silhouette von Frankfurt mal ganz anders, nämlich nur als unschärfe Kreise. Kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das mal an. Colors of Frankfurt von Doc2K.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tja, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch eins, eine Auflösung.
Du meinst?
Von diesem Geräusch, mach das nochmal.
Kommt.
Also die Kamera morst das Bild nicht durch.
Nein, sie schreibt es auf eine Diskette. Das hat uns der Wolfgang geschickt und der schreibt uns dazu: Hallo ihr beiden, es ist ein regnerisches Wochenende hier in Kalifornien. Ach, schau an. Und ich bin endlich mal dazu gekommen, ein paar der alten Kameras wieder zum Laufen zu bringen. Vielleicht habt ihr ja die Sony Mavica, Jahrgang 2000, und die, noch nicht als Geräuschrätsel vorgestellt. Hören wir dann nächstes Mal. Die Mavica war eine meiner ersten digitalen und schrieb die Bilddaten auf eine 3,5 Zoll Diskette. Wie man hören kann, war das Diskettenlaufwerk ganz schön laut. Man konnte zwar das Auslösergeräusch abschalten, das ist nämlich digital, aber am Rattern des Laufwerks war nichts zu machen.
Ja, also die Mavica ist schon ein,
jetzt überleg ein interessantes mal.
Ding gewesen. Aber du, da Jahrgang gehen 1,4 Megabyte auf so einer Diskette, gehen 1,4 Megabyte drauf.
Ja, 2000. Wir haben ja 2011. Mhm. Das ist noch nicht so lange her.
Nee, ist es nicht.
Unfassbar.
Also google das mal. Sony Mavica, M-A-V-I-C-A. Das ist schon, ja.
Ja, er hat auch ein Bild bei Flickr reingestellt. Hab den Link hier auch mal mit in die Shownotes gepackt.
Wobei, du erinnerst dich an unser Interview mit dem Steven Sasson?
Na klar.
Dem Erfinder der Digitalkamera.
Natürlich.
Die erste Digitalkamera, die hat ihre Bilder auf eine Kassette geschrieben, ne?
Ja, also, ja.
Da war die Mavica ja schon ein richtiger Fortschritt.
Das ging schon richtig schnell.
Nun ja, ehrlich. Also, dann würde ich sagen, wir falten mal wieder hier zusammen. Um Gott, ist das spät. Ich weiß jetzt, warum ich Hunger habe. Und ja, Kinders, haut rein. Macht's gut, macht Bilder. Vergesst nicht rauszugehen und Fotos zu schießen. Und so Themen wie Beugungsunschärfe und detaillierte Farbanalysen sind nicht ganz so wichtig wie das Fotografieren.
Genau. Und jetzt einfach mal wieder abschalten. Ach nee, es war eine andere Sendung.
Ja, lustig. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Erinnere mich dann mal bei Blaue Stunde immer an meinen Klodeckel.
Was?
Mach einfach nachher mal. Was war das?
Ich hab nur den Gurt wieder rausgeholt.
Das klang wie Yoga.
Yoga? Machst du so laut Yoga?
Ja, mit hinten den Rücken knapp und so.
Ach, verstehe.
Ja, du und deine Fototicks.
Ja, der Linktick.
Der Linktick. Du kennst meinen Klodeckel.
Ich überlege gerade, was jetzt. Habe ich mir jemals deinen Klodeckel angeguckt?
Da bist du mit Sicherheit mal drauf gesessen.
Ja, es ist eigentlich gar nicht so witzig, ne? Aber irgendwie.
Nee, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, was jetzt hier
abgeht. Ja, ich konnte nicht mehr. Guckst du denn nachts deinen Klodeckel an?
Ja. Ich weiß nicht, was du nachts machst, aber.
Ja, nee, ist klar, alles super.
Das ist schon eine ehrenwerte Beschäftigung.
Total.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. PhotocastNetwork.com